Ein Geldbriefträger verschwindet während seiner Runde spurlos. Die Suche nach ihm verläuft ohne Ergebnis. Als ein zweiter Postbeamter verschwindet, ist klar, das ist kein Zufall. Die Jagd auf einen Mörder beginnt. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Und am Ende gibt es noch den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Willkommen im Jahr 2026. Ich hoffe, ihr seid gut rübergerutscht. Retrospektiv betrachtet kann es ja eigentlich nur besser werden, also so jetzt vom Gesamtzustand der Menschheit her betrachtet. Was definitiv besser wird, ist die Tonqualität. Einige von euch haben sich ja zu Recht beschwert, dass ich in Folge 103 über Oskar Wrani klinge, als hätte ich in einen Blechkübel gekotzt. Ja, das liegt daran, dass ich jetzt so ein professionelles Audio-Dingens habe, also so ein Interface, und dabei stellt sich raus, dass es keine gute Idee ist, wenn man alle Regler auf Anschlag dreht, obwohl sie irreführenderweise mit Vollumme beschriftet sind. Gag des Jahrtausends, ich weiß. Nein, ich habe versehentlich den Pegel zu hoch eingestellt, jetzt müsste es wieder passen. Apropos Tonqualität, der nächste Live-Podcast, der findet nämlich am 26. Juni 2026 in Traiskirchen, und zwar im Kammgarnsaal auf dem Gelände der ehemaligen Kammgarnspinnerei Möllersdorf statt. Das ist echt eine coole Location, also es schaut richtig, richtig cool aus. Und wir machen dabei einen mörderischen Streifzug durch die niederösterreichische Stadt und nennen das Ganze ganz originell, halt's euch an, Mörderisches Traiskirchen. Damit habt ihr nicht gerechnet. Davor habt ihr noch die Gelegenheit, bei der VHS Simmering vorbeizuschauen. Da halte ich nämlich ein Webinar mit dem Titel von adligen Raubmördern, mordenden Gasmännern und dem wahrscheinlichen Favoriten am Mädchenmörder. Ein kriminalistischer Streifzug durch zwei Jahrhunderte Mord und Totschlag in Wien. Ja, der Titel ist etwas zu lang geraten, aber ihr wisst ungefähr, worum es geht. Also jetzt habt ihr schon den kompletten Vortrag eigentlich gehört. Nein, freut mich natürlich, wenn ihr dabei seid am 30. Jänner 2026. Einfach unter vhs.at und am einfachsten, ihr gebt einfach Mörderisches Österreich ein, dann findet ihr den Kurs sofort. Heute geht es aber in die Steiermark, und zwar in deren Landeshauptstadt Graz. Das ist bekanntlich die zweitgrößte Stadt Österreichs. Die ist für ihre Brauerei bekannt. Dort kommt nämlich das Puntigamer Bier her. Und ich habe mir sagen lassen, der Stadtteil Puntigam ist nicht, also die Brauerei ist nicht nach dem Stadtteil Puntigam benannt, sondern umgekehrt. Außerdem gibt es dort eine Hausnummer ohne Eingang, was auch auf dem Schild der Hausnummer vermerkt ist, warum auch immer. Und der im Osten der Stadt liegende Bahnhof war früher der Westbahnhof. Nein, ich denke mir das alles nicht aus, aber ihr merkt, Graz ist ein bisschen speziell. Und mit ein bisschen was über 300.000 Einwohnern gilt Graz auch schon als Großstadt, wobei jede Stadt ab 100.000 Einwohnern als Großstadt gilt. Gut, die Definition ist auch bald 150 Jahre alt und mittlerweile gilt auch Klagenfurt als Weltmetropole. Ich meine, Klagenfurt, come on. Ja. Bis St. Pölten zur Großstadt erklärt wird, dauert es noch. Die niederösterreichische Landeshauptstadt hat jüngst die Marke von 60.000 Einwohnern überschritten, was den Kurier zu folgender sensationeller Headline veranlasste. St. Pölten hat 60.000 Einwohnermarke erreicht. Nicht alle jubeln. Besser hätte ich es nicht formulieren können. Das lang angestrebte Ziel des Bevölkerungswachstums in St. Pölten wurde letztendlich durch eine intensive Wohnbautätigkeit mit guter Qualität und noch günstigen Preisen erreicht, heißt es dazu aus dem St. Pöltener Rathaus. Tja, warum das wohl dort so günstig ist? Man muss auch dazu sagen, dass St. Pölten viele Jahre lang Einwohner verloren hat. Das lag nämlich daran, dass die Glanzstofffabrik bis 2008 beißenden Gestank über der Stadt verbreitete. Kann man sich auch nicht ausdenken. Naja. Und ich habe den Verdacht, dass die ganzen Neubürger sich nicht ganz freiwillig in St. Pölten befinden. Wenn ihr gegen euren Willen festgehalten werdet, dann blinzelt jetzt zweimal. Wurscht. Auf nach Graz. Wir schreiben das Jahr 1974. Also eine Zeit, in der Österreich langsam dabei ist, das Mittelalter zu verlassen und sich der Neuzeit zaghaft annähert. Naja, na, so ist ja nicht. Die Gegend um die Grazbachgasse und die Schönaugasse schaut genauso aus, wie man sich so eine österreichische Stadt in den 70er Jahren vorstellt. Viele kleine Geschäfte mit so altmodischen Schildern. Heute sind hier Burgerketten und Handyshops eingezogen. Damals gab es hier noch winzige Kaffeehäuser, Schneidereien und Fleischereien, die mit mehr oder weniger professionellen Auslagen um die Kundschaft warben. Und im Inneren war der Risopalschick in Braun- und Rottönen angesagt. Es ist das Rayon von Briefträger Roman Rauch. Ja, und in Österreich nennen wir das Rayon, also dieses Revier oder die Route, auf der der Briefträger in dem Fall unterwegs ist. An diesem 17. Jänner 1974 warten schon rund 50 Menschen in der Friedrichgasse, in der Schönaugasse, in der Grabachgasse und in der Schmidgasse darauf, dass der Postler bei ihnen klingelt. Der Roman, der hat nämlich heute die wichtigste aller Aufgaben. Er bringt die Pensionen. Heute hat natürlich jeder, der in diesem komischen Internet 3 Mausklicks unfallfrei ausführen kann, eine oder mehrere Kreditkarten, Festgeld, Spar, Schwarzgeldkonten, wisst ihr, bei dieser Online-Bank in Litauen, für die ich leider noch keine Werbung mache. Warum eigentlich nicht? Und dann noch Krypto-Wallets und ihr wisst, was ich meine. Die Zahlungsabwicklung läuft auch in Österreich heutzutage weitgehend digital. Außer man ist natürlich Gastwirt in Wien und betreibt ein groß angelegtes Business der Steuerhinterziehung, dann hängt man ein Schild Cash Only auf die Tür, natürlich. Cash Only war bis in die späten 90er noch das Motto. Ich kann mich noch erinnern, wenn der Briefträger in meinem Heimatdorf die Pensionen gebracht hat, da hat es dann immer ein bisschen länger gedauert. Schließlich musste der Postbote das Bargeld in Papiersackerln zustellen, also das war ja schon vorher abgezählt und das wurde dann den Leuten gebracht. Naja, und die Empfängerinnen und Empfänger, die haben natürlich zur Feier des Geldregens ein Schnapserl spendiert. Das hatte natürlich jetzt eher negative Auswirkungen auf die Verkehrsfähigkeit des Postbeamten und den ganzen Prozess des Postzustellens. Naja, das hat das Ganze nicht beschleunigt, um es so zu formulieren. Manchmal fuhr der Postler nämlich auch gleich wieder nach Hause, wenn er genug getankt hatte und das Ende seiner Tour koordinativ nicht mehr schaffte. Ja, und die aktuelle Post gab es dann halt erst einen Tag später. Der Roman aus Graz, der hat möglicherweise auch mit der einen oder anderen Kundschaft angestoßen. Das wissen wir aber nicht genau. Im Fall von Roman spielt das auch überhaupt keine Rolle, denn der 54-jährige Geldbriefträger war zu Fuß unterwegs. Der Roman war sehr beliebt in den Gassen seines Rayons. Er war stets freundlich, gut aufgelegt. Und wenn jemand Hilfe brauchte und Roman gerade einen Moment Zeit hatte, na dann half er auch mit. Er hielt Türen auf oder trug einen Koffer für die meist betagten Geldempfänger nach oben. Aber nicht alle Pensionistinnen und Pensionisten bekamen heute Besuch von dem stets gut gelaunten Herrn mit der Stirnglatze in seiner blauen Uniform. Naja gut, wenn er heute nicht kommt, ja dann halt wahrscheinlich morgen. Doch auch am nächsten Tag kam der Geldbote nicht und auch nicht am Tag darauf. Roman war an diesem 17. Jänner nicht mehr nach Hause zurückgekehrt. Ob der Roman wiederkommt, fragt sich seine Gattin Dora. Die 63-Jährige ist Krankvorsorge. Sie muss Medikamente zur Beruhigung nehmen. Ja, wo ist der Roman bloß? Sie kann nichts anderes tun, als traurig aus dem Fenster zu blicken und zu hoffen, dass ihr Mann doch noch nach Hause kommt. Dass er einfach fröhlich um die Ecke biegt, als wäre nichts geschehen. Doch Roman kommt nicht. Er war einfach weg. Seit Tagen. Dora hat natürlich längst Anzeige erstattet und die Kriminalpolizei ermittelt. Warum gleich die Kriminalpolizei eingeschaltet wird, naja, das wirkt aus heutiger Sicht vielleicht ein bisschen übertrieben sogar, aber damals kam es immer wieder zu Überfällen auf Briefträger, vor allem wenn sie wegen der Pensionsauszahlung große Summen Bargeld bei sich hatten. Dass Roman das Geld selbst eingesteckt und einfach abgehaut sein könnte, ja, das schließen die Ermittler relativ schnell aus. Zum einen hat sich der Roman in seinen 36 Dienstjahren bei der Post absolut nichts zu Schulden kommen lassen und auch seine Vorgesetzten beschreiben ihn als hundertprozentig verlässlich. Zum anderen liegt das an der Geldsumme selbst. Roman war mit rund 70.000 Schilling in der Tasche aufgebrochen. Das sind nach heutigem Geld kaufkraftbereinigte 24.000 Euro. Das ist zwar viel Geld, aber zu wenig, um damit wirklich die Frau in Graz zurückzulassen und auf einem anderen Erdteil ein neues Leben zu beginnen. Also das hat auch damals nicht gereicht. Also diese Rechnung, dass der Roman damit abgehauen ist, das geht sich einfach nicht aus. Zumal die Ermittler herausfinden, dass Roman schon einen Großteil des Geldes an die rechtmäßigen Empfänger ausgeliefert hatte. Als er verschwand, dürfte er noch etwa 24.000 Schilling bei sich gehabt haben. Ja, das sind etwa 8.000 Euro. Na, mit der Summe setzt man sich nicht nach Brasilien ab und führt ein sorgenfreies Leben. Also bleibt nur ein Schluss. Roman muss etwas zugestoßen sein. Heute würde man im feinsten Beamtendeutsch ein Fremdverschulden nicht ausschließen. Ja, das heißt im Klartext, die Ermittler sprechen von einem Raub. Wahrscheinlich von einem Raubmord. Der Verdacht ist nicht ganz unbegründet, dass dem Roman etwas zugestoßen sein könnte. Kam es doch in dieser Zeit in der Steiermark immer wieder zu Überfällen auf Briefträger. Am 2. Oktober 1970 wurde in Kapfenberg der Geldbriefträger Peter Kohlhofer von einem Unbekannten niedergeschlagen. Die Beute betrug 750.000 Schilling, also fast 250.000 Euro. Am 30. Dezember 1970 wurde der Geldbriefträger Peter Kern in Graz in einen Kellereingang gelockt, niedergeschlagen und beraubt. Die Täter oder der Täter dürften dabei gestört worden sein und sie mussten ohne Beute flüchten. Am 2. Juli 1972 raubte ein Unbekannter in Kindberg dem Geldbriefträger Siegfried Kaltenbrunner 144.000 Schilling oder 48.000 Euro. Die Postbotin Erna Steirer wurde am 3. August 1973 in Graden bei Köflach aus dem Hinterhalt erschossen und ausgeraubt. Nach diesen Verbrechen wurde ein Brüderpaar festgenommen, ein 17-Jähriger, der konnte die U-Haft nach 4 Monaten verlassen. Sein 26-jähriger Bruder erhielt für den Mord lebenslang. Nun also ist es der Briefträger Roman Rauch höchstwahrscheinlich, der das Opfer einer Gewalttat geworden ist. Ein großes Aufgebot der Polizei ermittelt in dem Fall, wie Hans Breitenecker in seinem Buch Die großen Kriminalfälle der Steiermark berichtet. Ich kann das kurz mal herzeigen. Ist sehr lesenswert, gibt es auch noch als Antiquariat. So schaut das aus. 45 Beamte der Sicherheitswache und der Kriminalpolizei suchen nach dem vermissten Zusteller. 180 Häuser in Graz werden vom Dachboden bis zum Keller durchsucht. Das ist eine Menge. Aber von Postbeamten fehlt jede Spur. Die Ermittler finden nichts, nicht den leisesten Hinweis. Romans Verschwinden bleibt über Tage und Wochen das wichtigste Gesprächsthema in der Grazer Innenstadt. Ein Kaufmann erzählt einer Kundin, dass er in der Früh im Radio gehört hat, dass man den Postboten ermordet aufgefunden hat. Diese Nachricht verbreitet sich natürlich überall in der Stadt. Plötzlich sind mehrere Versionen über die Tat im Umlauf. Der Roman, der sei beraubt und ermordet worden, und zwar in Liebenau. Dass diese Gegend nicht im Rayon des Postlers liegt und er dort auch nach den Ermittlungen der Polizei nicht hingegangen sein konnte, ja, das interessiert die Gerüchteküche natürlich wenig. Eine andere Version besagt, man habe den Geldboten in einem Wald bei Leibniz erhängt, aufgefunden. Auch das hat mit der Realität natürlich nichts zu tun. Was, Leibniz oder Liebniz? Ja, ihr werdet es mal schon sagen. Eine andere Variante besagt, man habe die Leiche des toten Postlers aus der Mur gezogen. An diesem 23. Jänner machen die Neuigkeiten überall die Runde. Die Erhebungsabteilung der Postdirektion, ja, anscheinend gibt es sowas wie eine Ermittlungsabteilung bei der Post, der gelingt es, den Urheber der Gerüchte auszuforschen. Wo und wann er seine wilden Theorien im Radio gehört hat, will die Post wissen. Der Geschäftsmann behauptet, er habe die Nachricht nicht wissentlich weitergegeben und außerdem habe er sich möglicherweise im Radio verhört, weil er war nur mit einem Ohr bei der Sache. Gratuliere, du hast dich gerade höchst verdächtig gemacht, weil du einfach irgendeinen Scheiß behauptest, den du wahrscheinlich im Vollrausch geträumt hast. Naja, der Mann ist nicht der Täter, die Gerüchte aber bleiben und werden immer weiter in den Geschäften von Graz getuschelt. Die Ermittlungen laufen nach einiger Zeit ins Leere. Roman Rauch bleibt verschwunden. Knapp 2 Monate vergehen, von Roman Rauch fehlt jede Spur. Mittlerweile hat Gerhard Rosenberger das Rayon seines verschwundenen Kollegen übernommen und er macht täglich seine Tour durch die Friedrichgasse, die Schönaugasse, die Grazbachgasse und die Schmiedgasse. Es ist der 2. April und der junge Gerhard, der ist gerade erst 20 Jahre alt, hat 322.000 Schilling im Gepäck, die er an die verschiedenen Geldempfänger in der Gegend auszahlen soll. Also das sind nicht ausschließlich Pensionisten, aber schon sehr, sehr viele. Das sind nach heutigem Geld etwa 107.000 Euro. Gegen Mittag hätte Gerhard ins Hauptpostamt in der Neutorgasse zurückkehren sollen. Dort hätte er neues Geld abholen sollen, das er dann über den Nachmittag wieder ausliefert. Doch der 20-Jährige kommt nicht. Es wird Anzeige erstattet. Die Polizei und die Feuerwehr starten noch am selben Tag eine groß angelegte Suchaktion. Doch der 20-jährige Gerhard taucht nicht auf. 2 Postbeamte sind also im selben Rayon in Graz binnen 10 Wochen verschwunden. Da besteht kein Zweifel, die beiden Fälle hängen zusammen. Die Polizei geht davon aus, dass die beiden Männer ermordet wurden, und zwar von ein und demselben Täter. Die Mordgruppe, die übernimmt die Ermittlungen. Im Rayon von Gerhard gehen die Ermittler von Haus zu Haus und befragen alle möglichen Zeugen. In einem Medizinlabor in der Schönaugasse, das gibt's übrigens bis heute, erinnert sich eine medizintechnische Assistentin daran, dass sie den Postboten gesehen hat. Und zwar war sie gegen 11.15 Uhr in der Fleischerei H an der Ecke zur Grazbachgasse. Das sind nur ein paar Meter die Straße runter. Dort hat sie Gerhard gesehen. Der Postbeamte ist während seiner Tour durch die Grazer Innenstadt häufig hineingegangen und hat sich dort eine Wurstsemmel geholt. Die Zeugin berichtet, dass außer ihr und dem Briefträger noch ein junger Bursche in einem Arbeitsoverall und ein junges Mädchen anwesend waren. Dazu kam noch der 27-jährige Geschäftsinhaber. Dazu kam noch der 27-jährige Geschäftsinhaber Karl H., seines Zeichens Fleischhauermeister. Die Ermittler werden hellhörig. Schließlich könnte auch Roman einige Wochen zuvor an derselben Ecke verschwunden sein. In der kleinen Fleischhauerei wird eine Hausdurchsuchung veranlasst, aber es wird absolut nichts gefunden. Also es gibt nichts, was irgendeinen Verdacht ergeben könnte. Dennoch wird Karl H., also der Fleischermeister, auf der Polizeiinspektion verhört. Und der Herr macht einen Fehler, den viele Täter im Lauf dieses Podcasts schon begangen haben. Er redet mit den Ermittlern. Wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer ja wissen, sagt der erfahrene Kriminelle in einem Verhör nur ein Wort und das ist Anwalt. Nur handelt es sich bei Karl H. um einen unerfahrenen Kriminellen und auch nicht den Schlausten. Also das muss man auch dazu sagen. Die Kerzen auf der Torte brennen nicht zu hell, sagen wir mal so. Und er sagt nämlich folgenden verhängnisvollen Satz. Nein, Gerhard Rosenberger war nicht bei mir im Geschäft. Jetzt wissen die Ermittler, dass H. lügt. Denn sie sind sich sicher, dass der Postbote in der Fleischhauerei zuletzt lebend gesehen wurde. Na, wenn das nicht höchst verdächtig ist. Die Ermittler finden heraus, dass der junge Fleischer in argen finanziellen Problemen steckt. Er hat mit 22 Jahren die Meisterprüfung erfolgreich abgelegt. schon mal nicht schlecht. Und er führt seit einigen Jahren das Geschäft seines Vaters. Aber er hat Schulden beim Finanzamt. Auf 130.000 Schilling belaufen sich seine Außenstände, also etwa 43.000 Euro. Da wäre das mögliche Motiv für einen Raubmord. Naja, Geldnot eben. Und Lügen tut er nachgewiesenerweise auch. Die Hausdurchsuchung in der Fleischhauerei hat aber nichts ergeben, also können die Ermittler dem 27-Jährigen noch nichts nachweisen. Nur die Polizei anlügen ist kein Verbrechen. Und sie müssen ihn laufen lassen. Vorerst. Und wisst ihr, was auch mit der Post kommt? Euer Paket von Holy, und deswegen wird kein Briefträger überfallen. Obwohl, gut sind sie ja. Okay, gut, das ist jetzt das Schlimmste. Ich glaube, das ist jetzt die schlimmste Überleitung, die man überhaupt machen kann, und der schlimmste Pitch überhaupt. Liebe Leute bei Holy, bitte, 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 bitte nicht canceln. Oh Gott, ich gelobe Besserung. Nein, ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Also, dieser Podcast entsteht üblicherweise durch Unmengen an Kaffee. Ja, so ein Skript hat viele Seiten, viele Worte, viele Seiten, viele Zeichen, viel Arbeit. Ja, ihr wisst das schon. Und es muss einmal geschrieben werden. Ja, und bisher habe ich mir da immer Kaffee reingeschüttet. Ja, irgendwann einmal, so gegen Mittag, habe ich dann meistens gemerkt, so jetzt kommt gleich der koffeininduzierte Schlaganfall dazu. Und ich wäre dann bald selbst Opfer eines True Crime Podcasts geworden. Muss man einmal zusammenbringen, ne? So. Gut, trinkst halt Wasser, ne? Leute, ich bin Österreicher. Das Wasser ist für die Kühe und für die Fisch. Ja, ist ja wohl logisch. So, ein Bier kann ich mir hier natürlich aufmachen. Ist überhaupt kein Problem. Reißen wir unsere Hüsen auf. Gluck, gluck, super. Alle gut drauf. Das Problem ist, wir sind ja auch, wir werden ja auch von der Jugend gehört. Ja, tatsächlich. Dieser Podcast, in dem regelmäßig Leute gegessen, zerstückelt, gekocht und was weiß ich was werden, er wird auch von Jugendlichen gehört. Tatsächlich, ist so. Die wollen wir natürlich nicht zum Alkohol verführen. Außerdem habt ihr keine Freude damit, wenn ich mir da jetzt 12 Hüsen reintrisch. Also wirklich nicht. Und deswegen bin ich heilfroh, dass ich Holy entdeckt habe. Die Burschen haben nämlich sich gedacht, warum muss immer sämtliches Gesöff entweder ungesund und voller Zucker sein und schmecken wie flüssiges Gummibärchen oder dich komplett blunzenfett machen. Also das haben sie nicht die gedacht, sondern das habe ich jetzt hinzugedichtet. Aber ihr wisst, was ich meine. Eben. Aber das Zeug kann halt eben auch gesund sein. Und seitdem ich Holy habe, trinke ich eben genug und haue mir das Pulver ins Wasser und zack, schmeckt geil. Ohne Zucker und ohne diesen ganzen Bullshit. Also, ja, ich gebe es zu, ich bin massiver Energy-Drink-Junkie. Das, wenn wer schon mal in einer Zeitungsredaktion war, ja, also wenn du da drinnen sitzt, da haben Leute wirklich die Paletten ungesunden Energy-Drink so unterm Schreibtisch stehen. Bei mir nicht mehr, weil ich habe jetzt Holy Energy. Die haben irgendwie dieses Koffein so geil abgekapselt. Das kickt dir nicht so in den Frontallappen wie so andere Mitbewerber, sondern das ist irgendwie so abgekapselt und wird erst so langsam abgegeben. Das heißt, das macht so ein beständiges High, nicht so zack, boom und dann Breakdown. Nein, das ist Wissenschaft. Ihr wisst schon, Wissenschaft, so nennt man das. Zwischendurch, wenn ich jetzt so keinen Kick brauche, dann greife ich am liebsten zum Eistee. Ja, die schmecken nämlich richtig geil. Die sind ohne Zucker und schmecken ganz hervorragend. Und rettet mich davor, komplett auszutrocknen oder an einem Koffeinschock oder einer Leberzirrhose zu sterben. Also perfekte Alternative für mein Gewissen und eben den Pegel. Und für euch habe ich euch natürlich was mitgebracht mit dem Code Mörderisch oder Mörderisch mit OE, also kannst du mit Ö oder MOE schreiben, kriegt ihr 10% Rabatt auf alles. Ihr könnt auch gleich direkt auf weareholy.com/mörderisches-österreich gehen. Dann könnt ihr euch dort das Starter-Set checken und was Gescheites trinken. Und außerdem, es gibt eine Neujahrsaktion. Da könnt ihr nochmal richtig sparen. Und es gibt sogar einen Shaker mit dazu. Und das bringt euch alles. Der freundliche Postbote, zu dem ihr immer freundlich seid, verdammt. Meldung, dass schon wieder ein Geldbriefträger in der Grazer Innenstadt verschwunden ist, macht schnell die Runde. Und die Grazerinnen und Grazer sind sich sicher, dass ein Mörder in der Innenstadt umgeht. Da klingelt bei der Polizei das Telefon. Am Apparat ist eine 17-jährige Angestellte einer Wäscherei. Sie berichtet, dass ein gewisser Karl H. am 2. April, also kurz nach dem Verschwinden von Gerhard, bei ihr war und sie gefragt hat, ob sie Kleingeld wechseln kann. H. hat sich dabei verdächtig verhalten. Er wirkte nervös und einige der Münzen, die waren ganz rot, als würde Blut an ihnen kleben. Und jetzt kommt es noch zu einem ziemlich unglaublichen Zufall. Diese Wäscherei gehört zufällig jenem Mediziner, der das Labor betreibt, wo die erste Zeugin arbeitet. Also die Zeugin, die den Gerhard Rosenberger zuletzt in der Fleischhauerei gesehen hat. Und der Inhaber, der Herr Doktor, ein Herr namens Fritz Wenning, steht plötzlich bei der Polizei. In den Händen hält er einen Teppich. Der Fleischhauer hat diesen in die Putzerei, also in die Putzerei von dem Herrn Doktor gebracht, um ihn reinigen zu lassen. Der Teppich war voll mit Blut. Naja, zuerst hat sich niemand etwas dabei gedacht. Naja, das ist ja Fleischhauerei. Aber jetzt, wo Gerhard Rosenberger verschwunden ist, schaut die Sache natürlich höchst verdächtig aus. Der Teppich wird in die Gerichtsmedizin geschickt, während der Fleischermeister noch einmal von der Mordgruppe vernommen wird. Der Verdächtige benimmt sich ruhig und tut so, als wäre nichts geschehen. Ich habe Rosenberger nicht gesehen und ich habe mit seinem Verschwinden nichts zu tun. Na, wieder eine Lüge. Hätte er mal die Klappe gehalten. Der H. ist nämlich ein Plauderer. Allzu viel brauchen die Ermittler gar nicht nachzufragen. Und der Fleischhauer, na, redet munter drauf los. Bereitwillig berichtet er von seinen Steuerschulden und liefert den Ermittlern nun die Bestätigung für ein mögliches Tatmotiv. Er berichtet außerdem von seiner Freundin, die er auf seine Art beeindrucken möchte, mit einer Menge Geld. Und damit schaufelt er sich das Loch, in dem er sitzt, nur noch tiefer. Mich beschleicht mal wieder der Eindruck, bei unserem Verdächtigen fährt der Aufzug nicht ganz nach oben. Obwohl er den Ermittlern am laufenden Band Hinweise auf ein Motiv gibt und sich auch sonst absolut verdächtig macht, bleibt er auch nach Stunden dabei. Nein, mit dem Verschwinden von einem oder gar zwei Postboten hat er nichts zu tun. Gegen 18 Uhr abends kommt schließlich der Anruf von der Gerichtsmedizin. Bei dem Blut auf dem sichergestellten Teppich handelt es sich um menschliches Blut. Jetzt gibt es natürlich keine Zweifel mehr. H. ist der Täter. Die Polizisten konfrontieren den Verdächtigen mit dem Beweis, dem menschlichen Blut am Teppich. Da setzt er sich auf einmal ruckartig auf und bittet um eine Zigarette. Und dann gesteht er. Ich habe Roman Rauch und Gerhard Rosenberger ermordet und ausgeraubt, sagt er, als er an der Zigarette zieht. Er schildert den Ermittlern genau, wie er vorgegangen ist. Am 17. Jänner 1974 betrat Roman Rauch die Fleischerei von H., um die Post zuzustellen. Als das Geschäft leer ist, formuliert Holt eine Bitte an den Postbeamten. »Du Roman, ich hab mir die Hand verstaucht. Würdest du mir helfen, die Kiste da in den Lagerraum zu tragen?« Der hilfsbereite Roman zögert nicht und bückt sich, um die Kiste aufzuheben. In diesem Moment schlägt H. mit der Hacke zu, mit der er normalerweise Fleisch zerteilt. Roman geht durch den ersten Schlag auf den Hinterkopf zu Boden. Er ist aber noch nicht tot. Er dreht sich auf den Rücken und blickt seinem Angreifer ins Gesicht, als dieser die Axt noch einmal niedersausen lässt. Und noch einmal. Und noch einmal. Roman stirbt durch drei weitere Hiebe mit dem Beil in sein Gesicht. H. steckt die Leiche des Postboten in eine Tiefkühlbox. Die Beute ist enttäuschend. Roman Rauch, das Opfer, der Postbote, hatte nur noch rund 25.000 Schilling bei sich. Zu wenig, um die Steuerschulden des Fleischers zu begleichen. Das Opfer war ein guter Bekannter des Fleischers. Täglich hat sich Roman Rauch auf seiner Tour eine Jause bei ihm geholt. Als die Gelegenheit günstig schien, holte H. die Leiche aus der Tiefkühlbox hervor und steckte sie in einen Jutesack. Er legte sie in sein Auto und entsorgte sie auf einer Müllhalde in Graz-Messendorf. Holt konnte beschreiben, wo er Romans Leiche abgelegt hatte. Die Ermittler konnten sie rasch finden. Doch H. brauchte immer noch Geld nach dem ersten Mord. Er wartete auf den neuen, auf den 20-jährigen Postbeamten Gerhard Rosenberger. Auch dieser stellte im Geschäft von die Post zu. Naja, klar, er hat ja das Rayon von Rauch übernommen. Und auch er holte sich ab und zu eine Jause in dem Geschäft. Wieder wartete H. ab, bis die anderen Kunden das Geschäft verlassen hatten. Er lockte Rosenberger mit einem ähnlichen Vorwand in den hinteren Bereich der Fleischerei. Hand verstaucht, Kiste zu schwer. Als sich Rosenberger bückte, schlug H. mit dem Fleischerbeil zu. 5 Hiebe trafen den jungen Postler. Um sicher zu gehen, stach Holt auch mit dem Fleischermesser mehrfach auf sein Opfer ein. Auch die Leiche von Gerhard legte der Mörder zuerst in die Tiefkühlbox. Wenig später versuchte er, den Körper in einen Teppich einzuwickeln, was aber misslang. Also besorgte sich H. im Geschäft nebenan einen großen, starken Karton. Ein 15-Jähriger half H. schließlich dabei, die Schachtel in dessen Auto zu wuchten. Dass sich darin eine Leiche befand, wusste er nicht. Na klar, der Fleischhacker kann sagen, ja, da ist eine Sau drinnen, ne? Logisch. H. fuhr mit der Leiche zu einem Teich bei Neuwindorf bei Graz, wo er sie am Ufer ablegte. Auch Gerhards Körper konnte schließlich gefunden werden. H. erbeutete bei den Verbrechen insgesamt 157.000 Schilling. 130.000 Schilling zahlte er gleich nach dem Mord an Rosenberger bei dem Finanzamt ein. Auch dort hatte man keine Fragen. Später wird Holt aussagen, hätte er gewusst, dass Roman Rauch nur 25.000 Schilling bei sich gehabt hätte, also das sind diese besagten 8.000 Euro, na dann hätte er ihm nichts getan. Wirklich bester Mensch der Welt. H. wird für die beiden Raubmorde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Nach über 20 Jahren im Gefängnis wird er entlassen. Er lebt heute in Salzburg. Bei der Post diskutierte man, dass der Beruf des Geldzustellers viel zu gefährlich geworden war. Aber man änderte nichts. Trotz der brutalen Verbrechen mussten weiterhin Briefträger große Summen Bargeld bei sich tragen und an Pensionisten und andere Geldempfänger auszahlen. Es kostete 1,5 Jahre später dem Knittelfelder Briefträger Johann Fritz das Leben. Aber das ist ein Fall für ein anderes Mal. Klugschiss zum Schluss. Geldzusteller. Unser Fall heute hat in den 70er Jahren gespielt. Schon damals wusste man, der Job des Geldzustellers, ja, der ist zu gefährlich. Ich weiß zufällig von einem mir bekannten Postler, dass sein Vater immer enorm Angst hatte, wenn er Pensionen auszahlen musste. Damals hatte der Briefträger sogar noch eine Dienstwaffe, hat er mir erzählt. Die wollte der alte Postler in dem Fall aber nie dabei haben, also lag sie zu Hause. Als dann die Polizei mal kontrollieren kam, also in Österreich werden Waffenbesitzer ja kontrolliert, hat er seine Pistole nicht mehr gefunden, die war irgendwo verräumt, was dann wiederum zu ganz anderen Problemen geführt hat. So, und ihr denkt euch sicherlich, naja, also wenn das schon in den 70er-Jahren so gefährlich war, ja, dann hat die Post diese Form der Zustellung sicher recht bald eingestellt. Sagen wir mal so, es sollten noch ganz viele Postler überfallen und schwer verletzt oder gar getötet werden. Es dauerte nämlich bis 2008, bis es zumindest zu Änderungen kam. Nicht zuletzt der Pensionistenverband war es, der sich gegen die Einstellung der Bargeldzustellung wehrte. Der Standard schreibt am 22. August 2008. Der Pensionistenverband ist zufrieden und das ist in diesem Fall wohl das Wichtigste. Jene 25.000 vornehmlich älteren Wienerinnen und Wiener, also in dem Fall geht es um Wien, die kein Konto bei einer Bank haben, werden auch in Zukunft ihre Pension persönlich zu Hause überreicht bekommen. Nur wird es ab sofort kein Briefträger sein, sondern ein vorerst nicht spezifizierter Sonderbote. Das ist das Ergebnis des Sicherheitsgipfels, den Postvorstand Walter Hitziger für Donnerstagnachmittag einberufen hatte. Wir haben schnell reagiert, die Krise ist behoben, sagte Hitziger nach dem Gipfel, an dem auch Vertreter der Polizei, der Pensionsversicherungsanstalt und von Sozialeinrichtungen teilgenommen hatten. Die Krise war ausgebrochen, weil sich die Post geweigert hatte, wegen gehäufter Überfälle auf Briefträger in Zukunft Geldbeträge zu ihren Empfängern zu transportieren. Dagegen hatten die Interessenvertreter der Senioren, also die sind ja hauptsächlich betroffen, protestiert. Es könne nicht sein, sagte etwa Karl Blecher von der SPÖ, übrigens auch so eine irrlichternde Figur der österreichischen Innenpolitik, verurteilt, korrupt, ich will mich da jetzt gar nicht in einer Klage aussetzen, aber Karl Blecher ist ein sehr, sehr umstrittener Kandidat. Es könne nicht sein, dass gebrechliche oder sogar immobile alte Menschen ihr Geld selbst von der Post holen müssen und dann womöglich umso leichtere Beute für Räuber werden. Wie Überfälle auf die Sonderboten verhindert werden sollen, sagte Postchef Hitziger nicht. Überhaupt werden Details über die künftige Geldzustellung nicht veröffentlicht. Auch das solle die Sicherheit erhöhen, betonte die Post. Die Betroffenen sollen in den nächsten Tagen durch ein persönliches Schreiben informiert werden. Wie berichtet, wurden in Wien heuer bereits, also 2008, 10 Zustellungen überfallen. Das ist eigentlich nicht lustig, aber kaum so viele wie im gesamten Vorjahr. Vor allem Favoriten, wer jetzt geahnt, ist ein gefährliches Pflaster für Briefträger. Schon vor 3 Jahren gab es eine Serie von Überfällen, bei denen Briefträger unter anderem mit Eisenstangen attackiert worden waren. Die Polizei gab daraufhin Begleitschutz und verstärkte auf bestimmten Touren den Streifendienst. Nachdem einer der Kriminellen verhaftet und mittlerweile zu 14 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, lockerte die Polizei die aufwendige Bewachung wieder. Ich kann mir das richtig vorstellen. Gesagt, so, wir haben ihn erwischt, jetzt ist wieder alles sicher. Ja, war es aber nicht. Die Post engagierte nämlich 2 private Sicherheitsdienste, da bin ich auch ein großer Fan von privaten Sicherheitsdiensten. Seither können Zusteller Aufpasser von Securitas und Group 4 anfordern, wenn sie in heikler Geldmission unterwegs sind. Erst vor kurzem haben wir diesen Service für unsere Mitarbeiter sogar verstärkt, erklärt Postsprecher Siegfried Grobmann im Gespräch mit dem Standard. Dennoch hätten weitere Überfälle nicht verhindert werden können. In einem Fall wurden Briefträger und Privatsheriff mit Pfefferspray außer Gefecht gesetzt. Tja, das war wieder mal eine österreichische Lösung. Ja, es gibt jetzt einen Sonderboten. Also mein Verdacht ist ja, bitte korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Also alle Postbeamten, die vom Fach sind, bitte jetzt genau hinhören. Meine Theorie ist, man hat einfach sämtliche Briefträger zu Sonderboten erklärt und die dann genauso wie vorher losgeschickt. Das legt nämlich auch folgende Episode nahe. Überfälle auf Postler sind nämlich bis heute Thema. Auch wenn es die Täter mittlerweile eher auf Pakete und wertvolle Sendungen abgesehen haben, weil die Menge an Bargeld mittlerweile nicht mehr so eine große Rolle spielt. Aber trotzdem gibt es bis heute Fälle, in denen Pensionsgeld geraubt wird. So berichtete eine Postbedienstete im Flachgau im Juli dieses Jahres, aber ihr wisst, was ich meine, nicht dieses Jahres, also ich nehme noch im Jahr 2025 auf, es ist aber 2026, also im Juli 2025. So berichtete eine Postbedienstete im Flachgau im Juli 2025, dass sie in der Zustellbasis überfallen wurde. Ein maskierter Räuber habe sie unter Gewaltanwendung gezwungen, ihm das ganze im Tresor befindliche Geld auszuhändigen. Danach sei der Mann in eine unbekannte Richtung geflüchtet. Es gab einen Großeinsatz und eine Alarmfahndung. Wie sich herausstellte, gab es den Räuber aber nicht. Die Postlerin hatte sich 240.000 Euro an Pensionsgeld an sich selbst abgezweigt. Und die Moral von der Geschichte, liebe Pensionistinnen und Pensionisten, klickt euch ein Konto bei dieser lustigen Bank. Eure Postler werden es euch danken. Ja, und das war sie, die 106. Episode von Mörderisches Österreich. Wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com/mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäterin und Mittäter sind kostenlos und ihr erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen und ganz ohne Werbung. Und ihr bekommt sogar Zugriff auf mittlerweile 2, ja, in Worten 2 supergeheime Extra-Folgen und eine schmutzige Geschichte, die ich vorgelesen habe, zum Einschlafen oder so. Oder könnt ihr es auch den Kindern vorspülen, weiß ich nicht. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Wenn euch ein monatliches Abo zu viel ist oder ihr nicht noch einen Abbuch auf dem Konto brauchen könnt, das verstehe ich, dann könnt ihr mir via paypal.me@moepodcast eine kleine Spende zukommen lassen. Vielen, vielen lieben Dank an Manuel, das war echt großzügig. an die Sandra, den Ernst, die Julia, den Stefan, die Mechthilde, die Jana, die Sabina, den Stefan und die Lydia, die diesen Podcast unterstützen. Ja, und wenn ihr mir sonst noch Feedback geben wollt, dann könnt ihr das auf Spotify und Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts zum Bewerten gibt, tun. Also 5 Sterne, bitte, danke. Persönliches Feedback, das nehme ich natürlich auf Steady oder unter mösterreichpodcast@gmail.com. Also ihr müsst es mit OE schreiben, weil Umlaut und so, ne? Und schaut auch gerne auf YouTube vorbei, dort könnt ihr euch den Podcast anschauen. Jetzt auch mit Video. Mein Gesicht ist ein bisschen abschreckend, aber was soll ich machen? Ja. Und wenn ihr einmal von diesem ganzen Mord und Totschlag auf diesem Kanal eine Pause braucht, dann hört doch am besten bei Hightech rein. Das ist ein Podcast-Projekt von meinem Kollegen Alex und mir. Und da reden wir einmal in der Woche über die Technologie-News der Woche. Und außerdem lernt man dabei, wie man seine Smartwatch auf still schaltet, die bei mir ständig in den Podcast reinpiepst. Jetzt nervt's langsam. Ja, das lernt ihr alles bei Hightech. Die nächste Folge von Mörderisches Österreich erscheint in 2 Wochen überall, wo ihr gute Podcasts hören könnt. Und am besten ihr schaut auf mörderisch.simplecast.com vorbei. Dort findet ihr alle Folgen chronologisch aufgelistet. Außerdem könnt ihr mir auf Instagram unter @moepodcast folgen. Da findet ihr ebenfalls Bonusmaterial zu den Fällen und, ganz wichtig, Katzenfotos. In diesem Sinne, seid's lieb zu euren Briefträgern. Bussi und Baba.